Gut. Herzlich willkommen zum Vortrag über ASP.NET. Freut mich natürlich, dass so viele Leute interessiert sind an diesem Thema. Mein Name ist Marcel Lattmann, ich arbeite bei der Firma Salcom AG und mache halt relativ viel mit Web. Darum werde ich Ihnen die Neuigkeiten hier vorstellen. Zur Agenda, es gibt einige Folien. Dann gibt es einige Demos und dann haben Sie es überstanden, dann gibt es Mittagessen. Ich möchte ein bisschen zurückschauen, was hat sich geändert seit den letzten Tech Days. Die Tech Days waren ja letztes Jahr auch so im November und kurz davor kam Visual Studio 2012 raus. Danach kam ein kleiner Update mit Windows 8. Dann im Februar dieses Jahres kam 2012.2 raus, da gab es ein Update bei den Webtools. Später kam im Juni dieses Jahres kam nochmals ein kleiner Update im Zusammenhang mit Windows 8.1 und jetzt heute der offizielle Launch eben von Visual Studio 2013. Und ich werde so ein bisschen Rückschau halten über alle die großen Pfeile hier. Also nicht nur das erzählen, was heute kommt, einfach weil ich so gemerkt habe, viele Leute haben sich noch nicht so richtig mit 2012 beschäftigt, die machen noch 2010 und darum werde ich so ein bisschen über das gesamte Thema gehen. Was geschah letztes Jahr mit 2012? Ein Aufhänger war sicher HTML5. Dann beim ASP.NET gab es eben NuGet-Packages für jQuery beispielsweise. Es gab Websockets für bidirektionale Kanäle zwischen dem Browser und dem Server. Und ASP.NET wurde Open Source. Das war so ein Thema. Dann Web-API, ein neues Framework, um REST-basiert Daten auszutauschen. Das war so ein bisschen die Highlights letztes Jahr. Dann wurde es natürlich auch schneller und brauchte weniger Platz auf den Servern. Was kam im Frühling? Im Frühling kam Support für LESS. LESS ist eine Stylesheet-Sprache. Da kann ich so ein bisschen objektorientierter, sage ich mal, programmieren und kann das dann mit dem Compiler nach in ein normales Stylesheet kompilieren. Wenn ich mich damit wirklich beschäftigen will, dann gibt es auch noch die Visual Studio Web Essentials, wo man eben gerade sieht, wie sieht das aus mit LESS. Das hat dann recht eben so ein bisschen objektorientierte Konstrukte. Und wenn man saved, wird es gerade übersetzt in normales Stylesheet. Das kam im Frühling. Dann eben auch Syntax Highlighting für die verbreiteten JavaScript-Frameworks. Dann der Mobile Emulator wurde erweitert. Bei den Technologien, bei Webforms gab es Friendly URLs, dass ich also hinter nicht dieses ASPX verwenden muss. Das gab es eigentlich schon lange, dass ich dieses ASPX nicht brauche, aber es ist jetzt wesentlich friendlier, um es zu benutzen. Dann wollten sie Scaffolding einführen mit Webforms, das hat es leider nicht geschafft. Scaffolding heißt eben, dass man ein Modell macht, beispielsweise ein Entity Framework Modell und dann daraus mit T4 Templates Code generieren kann. Das kennen wir im MVC Framework schon relativ lange, das wollten sie auch für Webforms bringen, hat es gerade nicht geschafft. Es war dann im Visual Studio 2013 im Pre-Release drin und war jetzt in der Production, ist wieder knapp draußen. Das heißt jetzt, das wird dann nachgeliefert. Mal schauen. Dann Single Page Applications bei MVC, das heißt eben eine Applikation, die vor allem mit JavaScript und restbasierten Webservices hinten dran Daten austauscht. Es wurde einfacher, Facebook-Applikationen zu machen und Web-API wurde ein bisschen erweitert. Jetzt sind wir endlich da, heute bei 2013. Was hat sich hier geändert? Ein großes Thema ist eben OneASP.NET. Das heißt, es gibt nur noch eine Art von ASP.NET-Webprojekten. Das habe das da mal gezeigt hier im guten alten 2012. Wenn ich da ein Webprojekt machen will, dann kann ich wählen zwischen MVC 3, 4, Webforms und so weiter. Wenn ich das im 2013 mache, dann gibt es nur noch einen Typ von Webprojekten. Und ich kann dann mischen, kann Webforms reinmachen, ich kann MVC rein, ich kann Web-API-Controller reinnehmen. Ist natürlich für größere Projekte der Tod, das ist klar, aber es ist noch sehr schön, wenn ich zum Beispiel eben ein Webforms habe und ein bisschen MVC, wenn ich das mischen kann, bin ich noch gut. Es hat auch den Vorteil, dass diese Frameworks für alle, also Frameworks wie Scaffolding oder Identity oder weitere Frameworks, die sie benutzen, die sind dann automatisch für alle Technologien brauchbar. Eben typisches Beispiel ist dieses Scaffolding, wo sie mit T4-Templates Code erzeugen können. Das gab es bisher nur für MVC und Webforms ging es nicht. Und das Ziel ist eben, dass durchgängig für alle Applikationen oder für alle diese grünen Kästchen, die im nächsten Folie kommen, also für alle Technologien anzuwenden, dass sie bei Web-API automatisch Code erzeugen können, dass sie das bei Webforms können, dass sie das bei MVC können. Das ist eigentlich das Ziel. Das sehen wir dann noch ausführlich. Hier jetzt eben ein bisschen, wie das aussieht. Wir haben unten das Basis ASP.NET und dann die verschiedenen Technologien, also Webforms, dann Webpages, das ist normales HTML, Single-Page-Apps mit JavaScript, MVC, dann serverseitig eher ein bisschen Web-API, Signal-R und meine Erweiterungen. Das kann ich alles in ein Projekt einbauen, wenn ich will. Ich habe eben das sämtliche Konstrukte wie Scaffolding und so weiter werden unterstützt und ich habe ein schön durchgängiges Erlebnis. Dann etwas, was sich auch geändert hat, es gibt seit Visual Studio 2012 gibt es ein IIS Express, das ist ein IIS, wie es heißt, er läuft nicht in einem Server, in einem Service, sondern wird einfach so gestartet und darum haben sie jetzt im 2013 den Cassini Entwicklungsserver abgeschafft. Dann Frontpage Extensions haben sie auch gerade rausgeworfen, das ist sicher auch nicht schlecht. Was gab es sonst noch, oder was gibt es sonst noch im 2013? Eben One ASP.NET, das sehen wir gerade. Dann Scaffolding, habe ich auch schon gesagt. Dann wurde der HTML-Editor komplett umgeschrieben. Darum haben sie eben beispielsweise diese Frontpage Extensions rausgeworfen. Sie haben nochmal IntelliSense verbessert für diese JavaScript-Frameworks, im Zusammenhang auch mit CSS, das sehen wir dann noch. Dann der Support für Azure, für das Publishing hat sich nochmal verbessert. Und der View in Browsern und Browser-Links. Das heißt, Browser-Links ist jetzt so, dass Visual Studio weiß, in welchen Browsern ich debugge oder auf welchen Browsern ich mein Projekt gerade anzeige und ich habe dann so einen bidirektionalen Kanal zwischen Browser und Visual Studio und kann zum Beispiel dem Visual Studio sagen, refreshe alle angehängten Browser. Also Visual Studio weiß, welche Browser da hängen. Das ist Standardtechnologie mit Signal-R, wo Websockets drunter sind. Das ist auch etwas, was ich da noch zeigen werde. Etwas Neues ist auch die Twitter Bootstrap Templates. Die Leute, die das schon kennen, das wird jetzt verwendet für Webforms und es wird verwendet für MVC. Das sehen wir gerade noch. Also das ist, man sieht eigentlich den Unterschied nicht mehr, auch mit den Friendly URLs dann weiß man nicht mehr per se, ist da jetzt Webforms dahinter oder MVC. Die Templates sind die gleichen. Dann gibt es ein neues Identity System. Das sehen wir auch noch, da kann ich sehr einfach zum Beispiel Google- oder Facebook-Accounts einbinden, kann mich also über Google authentifizieren und habe dann so Zugriff auf meine Applikation. Und OWIN, das ist etwas, das ist die Open Windows, Open Web Interface, glaube ich, für .NET heißt. Das ist ein Standard, der kommt von Ruby her, ein bisschen ist von Ruby beeinflusst. Und will eigentlich die Serverschicht abstrahieren. Also dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, ob ich meine Applikation in einem IIS mit ASP.NET hoste oder ob ich sie in einer Konsolenapplikation selber hoste. Dass man da eigentlich, egal ob man es dahin oder dahin deployt, keine Änderungen am Code machen muss. MVC 5 und Web API 2, da gab es auch noch ein paar Verbesserungen, aber das ist eher marginal. Was man hier sieht, ist, dass bei MVC 5 und Web API 2 eben immer die gleichen Änderungen eigentlich stattfinden. Also es gibt Filter-Overrides hier und hier, Attribute-Routing hier und hier. Das ist eben durch dieses OneASP.NET, wenn diese Technik in einem Framework verfügbar ist, ist sie im anderen auch verfügbar. Web API 2 hat ein paar zusätzliche Sachen noch. Also ich kann auch mehrere Requests in einem Batch senden oder Cores, das heißt dieses Cross-Scripting, wenn ich eine Seite vom Domain XY starte und die Seite dann via JavaScript Daten von einer anderen Domain holt, dann kann ich das mit diesem Framework machen. Normalerweise ist das ja nicht erlaubt, sondern die JavaScript-Applikation muss ihre Daten immer vom Server holen, wo sie herkommt, und mit Cores kann ich das eben umgehen. Nochmals zurück zu diesem OWIN. Das ist ein Standard. Wenn man auf owin.org geht, dann sieht das ziemlich selbstgemacht aus. Aber eben die Idee ist, den Webserver unten zu abstrahieren. Dass es keine Rolle mehr spielt, ob das im IIS oder eben self-hosted ist. Die Idee ist natürlich Portabilität. Es gibt auch Implementationen für Mono. Oder eben, dass ich das selber in Windows-Umgebungen verschieden hosten kann. Die Idee ist eigentlich unten, eben, man hat den Host-Layer, das ist der IIS oder das Konsolen-Applikation, wo ich drin hoste. Dann hat man den Server, das ist der Listener, der die Requests entgegennimmt, und die Requests gibt er dann an die Middleware weiter, und die Middleware ist so ein Pipeline-System. Normalerweise wird dann das einfach der Request an ASP.NET gegeben, und der verarbeitet den Request. Ich kann aber auch in diese Pipeline noch weitere Frameworks einpluggen, beispielsweise SignalR oder Web API oder irgendein Caching oder irgendeine Authentifizierungskomponente. Dann wird das der Reihe nach aufgerufen, dann wird also zuerst meine Authentifizierungskomponente verwendet, dann vielleicht ASP.NET und hinternach noch ein bisschen Caching, und so geht das durch diese Pipeline durch. Ist also sehr erweiterbar und sehr leicht zu verstehen. Und oben die Applikation, das ist wie gehabt, das sind dann meine Webforms oder meine MVC-Controllers und Views. Microsoft hat eben eine Implementation gemacht von diesem OWIN. Das nennt sich Katana. Und das werden wir dann immer so ein bisschen versteckt sehen. Also sobald man bei den Web-Applikationen ein bisschen in die Konfiguration reingeht, ins Startup, dann wird man sofort sehen, dass man sich in diesen OWIN-Namespaces bewegt. Was ist SignalR? Das gibt es auch, glaube ich, seit einem Jahr, seit 2012. Die Idee von SignalR ist eben, dass man einen Channel hat vom Browser zurück zum Server und der Server so Nachrichten pushen kann. Dieser Signal-R-Mechanismus benutzt mehrere Technologien. Also wenn ich eine sehr, sehr neue Infrastruktur habe, mit serverseitig 2012 und clientseitig Windows 8 und noch einen aktuellen IE oder Chrome oder Firefox habe oder Safari, dann verwendet es WebSockets, diesen Standard. Und wenn ich weiß, dass ich auch noch Android habe oder dass meine Applikation sowieso auf einem älteren Server läuft, dann kann ich zum Beispiel auch schon gerade fix angeben, nimm nicht WebSockets, sondern verwende Longpolling. Longpolling ist ein relativ alter Mechanismus, wo einfach der Request sehr lange offen gehalten wird und der Server dann da die Antworten innerhalb von, glaube ich, 110 Sekunden oder so an den Browser senden kann. Also das habe ich sehr oft gesehen, dass die Leute gerade von Anfang an schon zurückgehen, dann entfällt am Anfang dieses Handshake zwischen Browser und Server. Der muss nicht der Browser zuerst sagen, ja, ich kann im Fall nur das, und der Server sagt, ich kann sowieso nur das. Und so, das kann man fix einstellen, dann geht das ein bisschen schneller am Anfang. Es gibt auch Clients, eben für JavaScript natürlich, für Silverlight und für Windows Phone. und Stores, Apps. Gut, das waren einige Folien. Machen wir mal ein paar Demos. Ganz kurz etwas zum HTML-Editor, den Sie komplett überarbeitet haben. Ich habe hier eine super kleine Applikation, die hat eine Webseite hier unten. Es hat ein Stylesheet und es hat ein Bildchen. Wenn ich jetzt eben mal den HTML-Editor öffne, dann hat es eben IntelliSense für alle HTML-Tags. Das haut mich noch nicht so um. Wenn ich jetzt hier eine Klasse nehme, dann zeigt mir Visual Studio eben schon alle Informationen aus dem Stylesheet an. Ja, schön hell. Die im Stylesheet definiert sind und ich kann hier die auswählen. Das ist relativ hübsch gemacht. Etwas anderes ist, wenn ich mit den Libraries arbeite, wenn ich zum Beispiel einen Div-Tag mache und ich arbeite mit Angular, dann zeigt es mir eben hier die möglichen Werte auch bereits an. Oder ein drittes Beispiel, ich kann hier meine Bildchen reinziehen, beispielsweise hier eins in den Footer reinziehen und kann jetzt gerade noch sagen, wie hoch ist es, Insert, Width and Height, okay, nice, können andere auch, haut uns jetzt nicht so richtig aus den Socken. Aber wenn man es viel braucht, dann würde ich sowieso empfehlen, noch diese Visual Studio Web Essentials zu installieren. Dann hat man noch weitergehenden Support, kann man runterladen, installieren. Und mit der Zeit, wenn man wirklich viel HTML, JavaScript und Stylesheet arbeitet, dann bringt es wirklich schon was. Vielleicht hier nicht so rübergekommen, aber es bringt schon Verbesserungen. Und man wundert sich dann immer im 2010, wie das damals gegangen ist. Gut, aber jetzt zeigen wir mal OneASP.net. Eben, wir machen ein Webprojekt, es gibt hier ein Webprojekt. Erstaunlich. Und es ist natürlich ein bisschen tricky, aber es kommt jetzt hier die Frage, mit was willst du anfangen? Ja. Ich nehme jetzt mal Webforms, aber ich könnte eben jetzt in diesem Projekt auch MVC-Controller und Views reinmachen, ich könnte Web-API-Controller reinmachen, ich könnte Signal-R reinnehmen, das kann ich alles in diesem Projekt auch tun. Also hier Add und dann hier könnte ich MVC-Geschichten reinstellen und so weiter. Mein erstes Webprojekt, drücke ich gerade mal. Mit was starte ich? Ich starte es mal mit Google Chrome und iPhone. So, dann haben wir es da. Und das ist jetzt eben das Bootstrap-Template. Das hat 12 Columns und wenn ich das näher schiebe, dann werden sie untereinander genommen automatisch. Man sieht auch im Menü oben, ich habe jetzt hier ein breites Menü, wenn es schmaler wird, geht es eben zusammen. Das Menü ist hier drin, das kennt man ja. Auch im iPhone kommt es anständig daher. Ich kann es so nehmen, ich kann es hoch nehmen. Ja, das macht jetzt hier keinen Unterschied. Ich kann auch relativ leicht eben auf die bestehenden Bootstrap-Styles zurückgreifen. Wenn ich da mal auf eine Bootswatch.com. Ja, das ist schon falsch. Es gibt eben relativ viele Templates zu Bootswatch. Kann hier eines aussuchen. Ja. Nehmen das mal rüber. Gut, und jetzt ein anderes Feature. Eben, ich habe gesagt, durch diesen Browser-Link weiß Visual Studio, welche Browser gerade dranhängen. Mache ich Update und ich habe jetzt hier den neuen Style drin. Das iPhone macht nicht mit. Wieso nicht? Weil das iPhone eben ein separates einen separaten Master hat. Da gibt es aufgrund von Definitionen, die regelmäßig updated werden, wird dann eben ein anderer Master verwendet, hier in diesem Fall der Site.mobile Master, und darum kommt es auf dem iPhone nicht. Auch die Friendly URL sieht man hier gut, das ist ein bisschen bekannt aus dem MVC. Das ist jetzt eben ein Webforms-Projekt, und der Unterschied zu MVC ist jetzt hier nicht mehr so wahnsinnig groß, oder? Das ist ein bisschen das, dass man so auf die ja, und ein bisschen was muss man schon noch können. So. Hallo? Okay, ist ohne das Home. Ja. Gibst du? Ich lasse es. Also das sind die Friendly URLs ohne ASPX. Wir sehen dann auch noch, wie man das eben mit Attribute Routing dann noch einstellen kann, dass es noch, dass die Seiten, die häufig aufgerufen werden, eben eine noch einfachere URL kriegen. Wie gesagt, das erinnert eigentlich alles schon sehr stark an MVC, und das ist eben der Witz bei diesem OneASP.NET, dass die Unterschiede zwischen den Webforms und dem MVC ein bisschen verschwinden, dass man auch die gleichen Frameworks zur Verfügung hat für beide Technologien. Gut. Machen wir mal nochmal ein neues. Das mal nehmen wir MVC. Jetzt hier die Authentifizierung, habe ich gesagt, hat sich auch geändert. Hier sehen wir Change Authentication. Ich kann Windows Authentication verwenden, wie immer. Hier. Oder eben auf ein Cloud-Login gehen oder wie bis anhin AD verwenden oder Individual User Accounts, das waren diese ASP.NET Membership Providers, das gibt es nach wie vor. Nehme ich mal das, mache mein Projekt. Und starte das. Jetzt nehmen wir das aber weg. So, registriere mich mal. Und das kennen wir eigentlich alles von den Membership-Providern. Jetzt beim ersten Mal legt ihr eben im Hintergrund eine Datenbank an, so eine LocalDB, und geht mit dem Entity-Framework drauf. Wenn wir das mal stoppen und anschauen, hat er hier eben so eine LocalDB angelegt. Und da müsste ich jetzt eigentlich drinstehen. Ja, okay. Das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so der Hit, sondern wir möchten eben alle über unseren Facebook oder über unseren Live-ID möchten wir drauf gehen. Oder über einen Google-Account. Und das ist hier schon alles wunderschön vorbereitet. Ich muss einfach hier diese Zeile mit der Google Authentication auskommentieren, F5, und es marschiert. Ich kann auch, wenn ich mich auf der Facebook-Seite beispielsweise registriere als Entwickler und die URL meiner Applikation da eintrage, dann kriege ich so eine Application-ID zurück und einen Secret-Key. Da kann ich den hier eintragen und dann funktioniert das mit dem Facebook-Account auch. Also der Aufwand dafür ist vielleicht 5 Minuten größer als jetzt hier mit dem Google-Account. Starten wir es wieder. Jetzt haben wir hier den Google-Button. Google sagt uns, was diese Applikation von uns alles an Informationen will. Jetzt kann ich mir hier für diese Applikation einen separaten Usernamen geben, wenn ich will. My irgendwas. So, und jetzt habe ich mich eben mit meinem Google-Account hier in der Applikation authentifiziert. Also sehr einfach. Wenn es nicht geht, können Sie mich anrufen. Nein, Sie haben wirklich sehr viel gemacht hier. Scaffolding, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Eben die Idee ist, dass man aufgrund vom Modell eben Code erzeugt für die CRUD-Operationen. Mache ich hier mal ein Modell rein. Add. Da habe ich mir lange überlegt, was ich da machen soll. Und da meine Kinder eben so Fans sind von diesen Cars-Filmen und ich die Namen nie weiß, habe ich mir so einen kleinen Cars-Trainer gebaut. Ich kann es immer noch nicht, aber ich kann jetzt dafür MVC. Ups. Gut. Ich habe mir so einen Car, aus dem Cars-Film, der hat eine ID, der hat einen Namen, der kommt aus einem Land und entweder gehört er zu den Guten oder zu den Bösen. Habe ich jetzt gemacht hier, das ist mein Modell. Und jetzt mache ich dazu den ganzen Code plus die Datenbank, den ich brauche, um diese Dinge darzustellen und zu speichern. Habe ich es am richtigen Ort? Ich habe es natürlich am falschen Ort. Das gehört zu den Modellen. Ups. So. Mal kurz bilden. Add new scaffolded item. Nehmen wir das volle Programm, einen MVC-Controller, plus die Views generieren, plus den Datenzugriff mit Entity Framework generieren. Wir sagen dem Car-Controller, das Modell ist der Car. Wir sehen hier, ich kann das gerade so konfigurieren, dass es beim Datenzugriff über das Entity Framework diese neuen Async und Await Keywords verwendet, dass es asynchron läuft im Hintergrund. Und die Kontextklasse, da nehmen wir das, was wir schon haben, von der Identity-Verwaltung. Jetzt geht es eine Weile beim ersten Mal. Guter Programmierer ist fast gleich schnell. Natürlich nicht. Das. Gut. Er hat mir jetzt einen Controller gebaut und ich sehe schon, es gibt Methoden für die Liste anzuzeigen, Details anzeigen, erzeugen, löschen, editieren. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist irgendwo einen Menüpunkt einfügen. Da im Shared. Also, das ist unser Cars Trainer. Geht nicht. That's bad. Das ist gut. System Data Entity State und System Data Entity State. Also die Fehlermeldung ist Data Entity State. Nochmal. Ich denke, es ist die Data Entity State. System Data Entity Entity State. Das müsste eigentlich sein. Huh? Der ist vom Typ System Data Entity. Warum will er nicht? F5. Okay, danke. Also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert gemacht. Gut, jetzt würde es natürlich noch helfen, wenn wir eine Datenbank hätten. Das haben wir noch nicht gemacht. Also, und bei der Datenbank möchten wir gerade eben diese DB-Migration hinzunehmen. Also machen wir Enable Migrations. Ist jetzt wirklich nicht mehr. Ich fange nochmal an. Irgendwo ist der Wurm drin. Hier füge ich mal die Klasse hinzu. So, Build. Dann füge ich das gefolderte Items hinzu. Hier, Car Controller, Car Context, nehme ich den. Gut, dann füge ich das nochmals hier ein im Layout, im Menü. So, Bilder nochmals. Die hier interessieren mich ja nicht. 5. Also das läuft. Jetzt mal die Migrations. Gut, wieder nicht. Hä? Naja, okay. Gut, das Feature, das ich zeigen wollte, ist eben, dass er jetzt, nein, das ist eigentlich alles korrekt, habe ich irgendwo was geändert, keine Ahnung. Das Feature, das ich zeigen wollte, ist, wenn ich eben Migrations enable, dann legt er einen Migrations Folder an und macht für meine Klasse, für meine Cars Klasse, den JavaScript Code, um damit die Datenbank zu generieren. Und das ist wie so ein Snapshot, wenn ich dann mein Modell ändere, dann macht er jedes Mal so ein Snapshot und macht gerade den C-Sharp-Code, den ich benötige, um die Datenbank in die nächsthöhere Version zu bringen oder auch die Version zurückzunehmen nach unten. Und da kann ich so eben meine Datenbank in einen beliebigen Zustand zurückversetzen. Also das ist eine Versionierung des Datenbankschemas. Und das wäre hier eigentlich eingebaut, funktioniert jetzt genau heute nicht, keine Ahnung. Dann gehen wir halt weiter zu den Data Annotations. Was sind die Data Annotations? Ich habe gezeigt, man kann jetzt ein Car editieren, indem man in der Web-Applikation /car/edit und dann die ID des Cars aufruft. Also so mit diesem Befehl hier könnte ich zum Beispiel Car Nummer 5 editieren. Ich kann das jetzt überschreiben und kann sagen root. Und weil diese Seite zum Editieren der Cars oft aufgerufen wird, sage ich hier eben edit cars und die ID als Parameter. Und dann kann ich das im Browser so aufrufen. Das ist auch freundlicher für die Suchmaschine natürlich, wenn ich nicht slash edit slash car oder slash car slash edit aufrufen muss, sondern direkt die Seite edit cars. Ich kann also nicht nur hier in der globalen Definition, hier hinten im root config, kann ich es für alle meine Controller und alle meine Actions definieren und ich kann es dann eben mit Attributen hier pro Controller oder pro Action überschreiben. Etwas, das ich auch noch zeigen wollte, das sind die Data Annotations. Und jetzt gehe ich mal zurück. Nein, ich dachte, ich hätte noch eine alte Demo, was ich Ihnen das auch wirklich funktionierend zeigen kann. Aber habe ich nicht mehr. Okay. Die Data Annotations ist folgendes. Die Datenbank, die ihr hier anlegt mit meiner Cars-Klasse, die ist relativ unschön. Das ist für die Strings verwendet der Max-Varchar und es ist auch alles nullable und die Längen sind nicht definiert. Und ich kann das jetzt hier, so wie unten gezeigt, kann ich das eben mit den Data Annotations definieren. Sagen, gut, der Name ist required, also not null. Das hier ist nicht nötig. Die Anzahl Räder, die ich noch eingebaut habe, die muss zwischen 2 und 20 liegen. Und ja, das sind so die Bedingungen, die hier gelten. Dann kann ich ihm sagen, update mir die Datenbank. Mit den DB Migrations macht er automatisch die richtigen Varchar 60 Felder rein, not nullable zum Beispiel. Und im GUI, in den Views, hat er dann das JavaScript, um das auch gleich zu validieren. Also ich muss diese Data Annotations nur hier im Modell mitgeben und es geht von GUI oben bis zur Datenbank unten wird das verwendet. Okay. Zeigen wir mal das nächste Framework vielleicht. Das wäre SignalR. Auch hier wieder mache ich mal ein leeres Webprojekt. Und füge jetzt so einen SignalR-Hub hinzu. Dem sage ich Chat-Hub. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Der Chat-Hub, das ist das, was auf dem Server läuft, der hat die Aufgabe, wenn ein Chat-Client etwas eingetippt hat, das an alle anderen registrierten Clients weiterzuleiten. Er ruft dann auf allen Clients die Methode write auf und gibt den Namen des Chatters und die Message weiter. Dann machen wir auch einen kleinen Client. Das ist jetzt hier eine HTML-Seite. Chat-Client. So. Der macht auch nicht viel mehr. Er ruft hier den Chat-Hub auf, den ich vorhin gebaut habe. Und auf diesem Chat-Hub, da unten, wenn ich den Send-Button klicke, dann ruft er diese Distribute-Methode auf, die wir vorhin auf dem Server programmiert haben. Und die Distribute-Methode sendet dann den String an alle registrierten Clients und ruft eben die Methode write auf, die dann den Chat-Text mit dem Namen in einer Liste unten ausgibt. Das war der Client und der Server und ich muss jetzt noch ein kleines Setup machen. So. Und muss eigentlich nur das Signal R noch in diese Owin-Pipeline reinstellen, dass wenn jetzt ein Request kommt von seinem Client, dass eben SignalR, dieses Framework, weiß, aha, ich muss jetzt diesen Request anschauen und dann das Resultat verarbeitet, den Request verarbeitet. Gut, lassen wir es mal laufen. Gut, ich bin jetzt hier der Marcel. Und das sind diese zwei Chat-Clients. Okay, der hat jetzt an den Server gesendet, hat diese Distribute-Methode auf dem Server aufgerufen und der Server hat dann alle registrierten Clients weitergesendet. Das ist eben das sind diese Websockets, oder wenn ich jetzt hier ein älteres Betriebssystem hätte, dann würde er eben entsprechend eine ältere Technologie verwenden. So, sieht schon, natürlich wird das funktionieren. Gut. Also sehr einfach, es hat wirklich ein bisschen JavaScript in der HTML-Seite, ein bisschen Code in meinem Chat-Hub und dann habe ich diesen bidirektionalen Kanal zwischen dem Server und dem Client. Das ist SignalR, das gibt es seit letztem Jahr, seit 2012 ist das drin und ich wollte das einfach auch mal noch zeigen, weil ich gesehen habe, dass viele Leute mit dem noch nicht rumgespielt haben. Ich kann dann dieses SignalR, also den Serverteil, kann ich natürlich auch eben in einer Konsolenapplikation hosten. Ich habe auch entsprechend Clients, um das aus MVC heraus aufzurufen beispielsweise oder aus Silverlight aufzurufen. Ich kann das vielleicht mal noch zeigen. Hier. Ich habe das jetzt in einem, das hier ist ein MVC-Client, der eben SignalR benutzt und gehostet, wie jetzt hier in einer Konsolenapplikation. Das ist jetzt eben der Owin-Code, um den Webserver zu starten auf meiner Maschine und der Client-Code dazu. Mal kurz rein. Wo habe ich den eingebaut? Panik. Chat. Hier. Der Code dazu ist eigentlich dasselbe wie vorher auf dem HTML natürlich. Also er ruft auch den Chat-Hub auf. Sendet ihm das und der Chat-Hub wiederum ruft dann die Methode auf, um das auszugeben. Also der Code hier, wenn ich das mit MVC machen will, eigentlich dasselbe wie HTML. Und hier, ich wollte das einfach mal zeigen als Beispiel für eine konsolengehostete Owin-Applikation. Ich muss hier ein bisschen einen Tag reingeben, wo ich sage, welches ist die Startup-Klasse, wo das Ganze initialisiert wird und dann das da unten, meine Startup-Klasse, das hängt eben wiederum SignalR in diese Pipeline rein. Das ist der Chat-Hub, hier heißt es jetzt Send statt Distribute und die Methode auf dem Client heißt AddMessage.write, aber es ist genau gleich aufgebaut, das hier ist gleich aufgebaut und das Einzige, was sich ein bisschen ändert, ist, dass dieser Code hier halt zum Starten noch benötigt wird, aber der Rest ist identisch. Also es ist sehr einfach, diesen Code von Konsole oder IIS hosten zu lassen. Es ist kein großer Unterschied. Gut, jetzt zum Schluss möchte ich noch ein bisschen genauer auf den Browser-Link eingehen. Machen wir nochmal eine neue Applikation. Ich dachte, das ist okay. nehmen wir mal wieder Google Chrome, iPad, iPhone. Lassen das laufen. Wahrscheinlich, wenn es mal nicht mehr geht. Nochmal. Ja. Der iPad ist nicht hochgekommen. Okay. Gut. Eben der Witz ist dieser Channel, und ich sehe hier auch, was ist connected mit meinem Visual Studio. Ich habe hier noch so ein Browserlink-Dashboard und jetzt hat er hier nur den Chrome, denn das iPhone, das spielt jetzt gerade auch nicht mehr mit. Machen wir das mal zu. So, stoppen ihn, lassen ihn nochmals laufen. Gut, wenn mal irgendwas nicht mehr geht, dann geht gerade gar nichts mehr. Also hier mein iPhone und iPad-Emulator ist auch gerade abgeschmiert. Okay, was ich zeigen wollte eben, ich habe hier mein Browser-Link-Dashboard. Ich sehe, welche Browser mit Visual Studio verbunden sind. Und eben, wenn ich hier etwas ändere, dann kann ich sagen, refreshe sämtliche Browser. Hier zum Beispiel sage ich Background Color Red, speichere, sende das neu raus, hier, und alle angeschlossenen Browser kriegen das neue Stylesheet, nur das Stylesheet in diesem Fall, weil sich nur das geändert hat, und zeigen das da. Und das ist natürlich schön zum Debuggen, kann ich die wichtigsten Browser plus den funktionierenden iPad- und iPhone-Emulator anschließend immer gleich schauen, was ist der Effekt auf diesen verschiedenen Endgeräten. Ich kann auch noch einen Schritt weiter gehen und BrowserStack verwenden. BrowserStack ist in der Cloud oben, stellt es mir eine Virtual Machine zur Verfügung und ich kann es gleich da drin testen. Das ist eben sehr schön, durch diese Öffnung von den Emulatoren kann ich Dritthersteller eben hier sehr schön einbinden. Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann kommt hier der Browser-Stack-Dialog hoch und er fragt mich, was willst du für ein Betriebssystem und was willst du für einen Browser? Kann ich da irgendwie Mountain Lion verwenden und Chrome 27 auf OX X Mountain Lion? Dann gehe ich hier hoch in die Cloud, muss noch. Dann createt es mir eine Virtual Machine, startet das, startet den Browser und zeigt mir dann meine Webseite an. Und das habe ich vorhin schon ausprobiert, das habe ich nicht. Doch, wenn es geht, das wäre super. Okay. Vorhin hat das nicht funktioniert, für funktioniert jetzt das. Also ich kann hier auch, das ist allerdings dann kostenpflichtig, aber ich kann hier auch in den Virtual Machines meine Webseiten auf Maschinen testen, die ich halt nicht bei mir im Entwicklerbüro habe. Gut, das war's. Es tut mir leid, dass die Demos nicht funktioniert haben mit dem Scaffolding. Ich habe keine Ahnung, wieso da der Wurm drin ist. Wie geht es weiter? Es gibt noch Vorträge von Sascha Corti über Visual Studio Tipps und Tricks. Da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über den HTML-Editor erzählen. Es gibt auch einen Vortrag von Martin Bibi über HTML5. Und wenn Sie damit arbeiten wollen, mit dem Visual Studio, gibt es sehr gute Tutorials hier auf ASP.NET. Die Release Notes sind sehr gut, damit Sie auf einen Blick sehen, was sich alles geändert hat. Und eben, wenn Sie wirklich HTML-Seiten machen mit JavaScript und nicht Webforms, dann empfehle ich Ihnen, diese Web Essentials runterzuladen, weil Sie da noch Plugins haben für die Editoren und ihnen das Leben noch ein bisschen leichter gemacht wird. Ansonsten, das waren einige Folien, einige nicht funktionierende Demos und jetzt kommt der dritte Punkt, das Mittagessen. Vielen Dank.